In der Hip-Hop-Kultur möchte man dann halt eben, dass es authentisch ist und dass es echt ist, was da gemacht wird. Die Unternehmen möchten, dass professionell gearbeitet wird, beispielsweise. Ja? Und das muss man natürlich dann zusammenbringen, weil vielleicht die Sachen in der einen Kultur anders gemacht werden als in der anderen Kultur. Kann man sich auch wie mit zwei Ländern vorstellen oder so. Da muss man als Geschäftsreisender in Japan erstmal verstehen oder in einem arabischen Land, wie funktioniert denn das hier? Wie sagt man sich denn hier guten Tag? Und was gilt als respektvoll und was gilt als respektlos?
Der Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und der ersten Ausgabe in 2021 vom Pushfire Podcast. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, was mindestens, wenn nicht noch mehr en vogue ist, wie die neue App Clubhouse. Wir sind im Bereich Musikmarketing unterwegs und wenn man sich die Charts der letzten 5 Jahre und die Playlist der letzten 5 Jahre anschaut, weiß man sehr schnell, worum es hier heute geht, nämlich um alles, was mit Hip-Hop und Rap zu tun hat. Denn diese Musikgenres haben sprichwörtlich die Musikwelt dominiert in den letzten Jahren und sind aber auch abseits der Musikszene für werbetreibende Marken von großem Interesse, weil es hier um große Reichweiten und tolle Werbemöglichkeiten geht. Wie ist der Hype zustande gekommen? Worauf müssen Brands achten, wenn sie sich in dem Umfeld von Hip-Hop und Rap positionieren möchten? Und welche Zutaten benötigt man für eine erfolgreiche Kampagne? Über diese Fragen und noch viel, viel mehr möchte ich heute etwas mehr in Erfahrung bringen. Und dazu habe ich heute einen tollen Gast bei uns eingeladen, und zwar ist das der Tobias Kargol. Grüß dich, Tobias. Schön, dass du da bist.
Hallo. Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Tobias, wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre. Ich kann vorwegnehmen, ich habe immer große Freude, wenn wir uns unterhalten. Du hast eine unfassbare Energie, die du in dir trägst und die du auch gerne auf andere überspringen lässt. Und wie merkt man das? Du bist Betreiber und Herausgeber vom Musik- und Szene-Magazin hiphop.de, bist selber Herausgeber auch noch vom Business- und Karriere-Podcast Learnings, der vom Orange bzw. Handelsblatt präsentiert wird. Und vor kurzem hast du dich auch noch mit deinem Wegbegleiter und Kompagnon Philipp Böndel verselbstständigt und die erste Agentur für das Thema Cultural Consulting im Umfeld von Hip-Hop gegründet. Erzähl doch mal kurz, wie kam es dazu und was macht The Ambition?
Genau, super. Ja, lass uns gerne mit dem neuesten Thema anfangen. Da bin ich gerade auch natürlich extremst Feuer und Flamme für. Philipp und ich kennen uns schon viele, viele Jahre, mehr als 10 Jahre lang. Er hat auch seine Wurzeln in der Hip-Hop-Kultur, hat damals tatsächlich bei hiphop.de angefangen mit einem Blog, den er bei uns geführt hat. Und da haben wir uns kennengelernt und er hat bei uns eine sehr schnelle, steile Karriere gemacht. War auch vor der Kamera und hat Videointerviews geführt. Ich glaube zum Beispiel mit Cypress Hill sogar tatsächlich und unter anderem. Und hat dann relativ bald aber auch gewechselt ins Künstlermanagement und hat da mit Künstlern gearbeitet wie Echo Fresh, Kool Savas, Azad, Lars Unlimited, mit diversen Leuten zusammengearbeitet und ist dann irgendwann in die Werbung gewechselt. Und seit einigen Jahren ist er Geschäftsführer der Kreativagentur Butter hier in Düsseldorf und ist auch im GWA-Vorstand und ja, macht halt viele wilde Sachen in der Werbewelt. Und ich habe mir das alles immer so angehört beim Pizzaessen und ihm andersrum dann wieder die wilden Geschichten aus der Hip-Hop-Kultur erzählt. Und so ist der Kontakt halt nie abgerissen. Wir waren einfach befreundet und haben uns gemeinsam mit unseren Frauen regelmäßig zum Essen getroffen, manchmal auch alleine. So. Da wurde eine Menge nachgedacht und eine Menge gequatscht. Und irgendwann kam dabei über diese 2 Einflugschneisen, kamen wir dann auf den gleichen Punkt, dass es so eine Company bräuchte. Und dass da einfach noch ein riesengroßes Potenzial an der Schnittstelle zwischen Corporate World und Hip-Hop-Kultur liegt und dass da noch so viel mehr zu machen ist und so viel besser zu machen ist, als es bisher gemacht wird. Und wir haben dann drüber nachgedacht, wie diese Company aufgestellt sein sollte und was genau man da eigentlich tun sollte und haben am Anfang auch dann, kam ziemlich schnell einmal auf das Thema Cultural Marketing, wo wir gleich vielleicht noch ein bisschen drüber reden können, was das eigentlich bedeutet und wie man das machen sollte. Und haben dann auch gemerkt, wenn wir uns damit beschäftigt haben, eigentlich, wenn man Cultural Marketing richtig machen will, muss man noch höher ansetzen als bei Marketing. Man muss auch über das Produktdesign sprechen. Man muss vielleicht über die Unternehmensstrategie sprechen. Es geht kurz gesagt darum, Unternehmen, Marken, Produkte nachhaltig in einer Kultur zu verwurzeln. Und damit das funktionieren kann, braucht es einen ganzheitlichen Ansatz. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, wir sollten nicht die Agentur sein, die Maßnahmen umsetzt, Das ist auch total wichtig, weil darin mündet es vielleicht am Ende. Aber eigentlich muss es eine Consulting Company sein. Eigentlich muss es eine Beratung sein, die Unternehmen, die das Potenzial mitbringen und den Willen mitbringen, um sich so nachhaltig zu verwurzeln, dabei begleitet und berät. Mit dem Ziel, dass die Marke, die einmal erfolgreich eingepflanzt ist, dann auch organisch weiter wachsen kann. Und das ist halt was, was nachhaltiger ist und was mehr bringt, als wenn man sagt, hey, was sind denn die Trends dieses Jahr? Ja, ich habe gehört, bei Hip-Hop geht irgendwie was. Ah, cool. Haben wir da noch ein bisschen Budget? Lass mal eine kleine Sache da machen und morgen machen wir wieder was anderes. So funktioniert es nicht, so funktioniert es in keiner Kultur und so funktioniert es halt auch nicht in Hip-Hop-Kultur, auf die wir uns spezialisiert haben, weil es zum einen eben unser Hintergrund ist und zum anderen ja praktischerweise auch die dominierende popkulturelle Strömung. Das spielt uns dann natürlich in die Karten und ja, das macht einfach bisher extrem Spaß. Wir haben es vor ein paar Tagen bekannt gegeben, bisschen mehr als eine Woche jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme und das Feedback ist sehr, sehr positiv, deshalb sind wir sehr gespannt darauf, was in den nächsten Monaten auf uns zukommt.
Definitiv besetzt ihr da ein Stück weit noch weiße Fläche auf der Marketing-Landkarte. Ein spannendes Umfeld, ein spannendes Phänomen sicherlich auch, wo wir auch gleich nochmal zu sprechen werden, warum gerade jetzt. Aber wenn man jetzt so ein bisschen nochmal bei euch in die neue Agentur reinschaut, welche Voraussetzungen braucht man eigentlich als Brand, um mit euch Kontakt aufzunehmen oder über das Thema Cultural Marketing im Umfeld von Rap und Hip-Hop überhaupt nachzudenken?
Erstmal braucht man das Interesse daran und den Willen dazu, und das merkt man ja dann im Gespräch mit uns halt auch, ne? Wir versuchen halt immer, wir machen gerne so einen Dual-Scan, wo wir uns einmal den DNA-Strang der Marke angucken und zweitens den der Hip-Hop-Kultur und da halt gucken, wo findet man hier Anknüpfungspunkte. Ganz wichtig dabei ist noch zu sagen, es geht uns nicht nur um Rap-Musik dabei, sondern es geht halt uns halt um Hip-Hop-Culture insgesamt. Ja, und zum einen ist es ja sowieso so, dass so Musikkulturen mehr dazu gehört als die reine Musik. Da gehört auch eine Mode dazu, ein Mindset dazu, eine Attitüde dazu. Und das ist bei Rap natürlich auch so. Und, aber auch von der Entstehungsgeschichte von Rap her, da ist halt eben gleichzeitig auch Tanz entstanden. Da ist Street Art, Graffiti entstanden, Streetwear, Sneakerkultur. All diese Dinge haben halt gemeinsame Wurzeln und da steht ganz viel Hip-Hop drin. Das heißt, über all das reden wir. Über den Mindset, über Streetwear, über Sneaker, über Street Art, über eine gewisse Art von Design und Bildsprache, um Sprache auch, ja, Wörter, die dadurch geprägt werden, und das alles steckt in Hip-Hop-Kultur drin. Und das alles können wir uns ansehen und da vielleicht ganz verschiedene Punkte finden, wo wir dann sagen würden, okay, hier ist was, damit können wir vielleicht arbeiten. Und den Gedanken kann man jetzt weiterentwickeln und gucken, wo man damit hingeht. Das heißt, es geht nicht darum zu sagen, guten Tag, wir möchten mal mit einem Rapper zusammenarbeiten. Auch cool und vielleicht können wir da auch irgendwo helfen. Das wäre aber nicht der ganzheitliche Ansatz, von dem wir eigentlich sprechen, sondern das führt dann oft zu einem Ergebnis, was halt nicht nachhaltig ist, was vielleicht nicht glaubwürdig ist, was im besten Fall ein bisschen Reach generiert und ein bisschen einen Hype mitnimmt, im schlechtesten Fall aber auch zu einer peinlichen Nummer wird, die komplett nach hinten losgeht, weil man halt die Cultural Codes nicht wirklich verstanden hat, ja? Oder weil man sagt so, ach, das kriegen wir doch hin, weil der Lars aus der Marketingabteilung, der hört doch auch sowas. Oder bei unserer Agentur, da ist einer, der hat ja schon vor 5 Jahren das gehört und so. Wir glauben halt, dass das nicht reicht, sondern das ist halt von der Analyse am Anfang über das Konzeptionelle bis zur Umsetzung komplett von Leuten gemacht werden sollte, die diese Kultur leben und verinnerlicht haben. Und das ist halt was, zu deiner Frage, dazu muss die Bereitschaft dann da sein. Dann müssen wir natürlich auch etwas finden, wenn wir uns die Marke angucken, wo wir das Gefühl haben, das passt. Ja, wo wir sagen, es gibt hier Potenzial. Natürlich kann die Antwort auch mal sein, dass man sagt, das passt einfach nicht. Und es geht natürlich aber auch nicht darum, dass die Marke sagt, hey, wir wollen jetzt hier komplett unsere Marke neu erfinden und wir sind jetzt 100%ig Hip-Hop. Darum geht's auch gar nicht. Ja, du sollst dir natürlich auch selber treu bleiben als Marke und deine eigene Markenidentität haben. Wir suchen, wie gesagt, Anknüpfungspunkte und die muss es einfach geben, wo man sagen kann, so kannst du in dieser Kultur stattfinden und teilnehmen und etwas beitragen, ohne dass das irgendeiner etwas bei dir selbst entgegensteht, ohne dass du dir selbst untreu wirst. Ja, und das muss man finden.
Wenn man jetzt, ich sag mal, so ein bisschen in die Historie reinschaut und die Entwicklung von Hip-Hop nochmal verfolgt, ich korrigiere mich, wenn ich da was falsch recherchiert habe, aber es ist ja, glaube ich, irgendwo in den 70er, 80er Jahren in den Staaten entstanden. Es gab dann, ich sag mal, eine Epoche über East- und West-Coast-Konflikte bis hin zum Gangster-Rap, Mixtape, DJ-Kultur und, ich sag mal, darüber hinaus dann die Einflüsse in viele, viele verschiedene Branchen, ne? Luxussegmente, Fashion, Streetwear, all diese Dinge. Und dort haben sich teilweise Brands durch Hip-Hop erst entwickelt oder wurden dadurch erst gegründet. Teilweise sind sie mit Hip-Hop entstanden oder haben sich dadurch weiterentwickelt. Ende des Tages ist natürlich die große Frage, was hat Hip-Hop, was andere Musikarten nicht haben? Wie würdest du so etwas jemandem erklären, der hier in dem Thema überhaupt noch nicht zu Hause ist?
Und du meinst jetzt gerade auch, was das Unternehmerische angeht, ja? Und also
genau, und auch die Einflüsse vor allen Dingen dahinter.
Ja, man kann auf jeden Fall ja mal feststellen, dass Hip-Hop eine sehr markenaffine Kultur ist. Und das sieht man dann auch wieder bei den Rappern, an die man dann immer so gerne als allererstes denkt, auch wenn es halt eben so viel mehr als Rap ist. Rapper haben schon über Marken und über Produkte kommuniziert und Aussagen getroffen, bevor sie dafür jetzt bezahlt wurden. Da gab es trotzdem schon Leute, die eben das Auto im Musikvideo gezeigt haben oder denen halt eben wichtig war, eine Gucci-Jacke anzuhaben oder die Cognac-Marke in die Kamera gehalten haben im Musikvideo und so weiter und so fort. Und wenn man sich da fragt, wo das herkommt, in Hip-Hop erzählt immer so ein Rags-to-Riches-Narrativ, vom Tellerwäscher zum Millionär, ja, auf eine eigene Hip-Hop-Art und Weise. Man hat Leute, die dies, also in den 70ern entstand es quasi, in den späten 70ern, ganz Ende der 70er kam dann mal so das erste Vinyl raus mit Rapper's Delight und in den 80ern ging es dann halt so los, also da hattest du die Zahlen schon absolut richtig und man spricht da über Leute in New York, die unter Marginalisierung zu leiden hatten, unter Rassismus, unter Klassismus, von Armut betroffen waren und am gesellschaftlichen Leben nicht teilnehmen konnten, auf verschiedene Art und Weise. Um das mal ein bisschen praktischer und weniger universitär zu machen, in Manhattan finden coole Disco-Partys statt, du kommst aber nicht rein, weil du hast nicht den Anzug und du bist schwarz oder Latino und so weiter, ja? Du kommst auf jeden Fall nicht rein, du hast nicht das Geld, whatever. Auf jeden Fall bist du davon ausgeschlossen. Wie reagiert man jetzt darauf? Wie darauf reagiert wurde, war irgendwann mit quasi dem Mantra Making Something Out of Nothing. Mit Kreativität überwindet man diese Hindernisse. Im Klischee gesprochen, diese Stories gibt's, man macht dann halt eben seine Blockparty und zapft sich den Strom von der Straßenlaterne ab, baut sich sein eigenes Soundsystem zusammen, improvisiert, bastelt und baut sich halt eben sein DJ-Setup auf. Und hat dann da einen DJ, der auflegt. Vielleicht ein Soundclash, ein Einfluss, der aus Jamaika kam, wo zwei Soundsystems gegeneinander auflegen, zwei DJs gegeneinander auflegen. Die fangen dann noch an, ihre Auflegerei zu begleiten, indem sie dazu ein paar kleine Rhymes ablassen. Ja? Daraus entwickelt sich irgendwann das Rappen. Und so entstand diese Kultur und da parallel entstand Breakdancing, B-Boying, Graffiti entstand und bei all diesen Dingen ging es so ein bisschen um Selbstermächtigung. Auch bei Graffiti könnte man auch sagen, okay, du hast das Talent, Künstler zu sein, aber du kommst vielleicht nicht so leicht in die Galerie nach Manhattan. Du bemalst einen Zug, der fährt durch die ganze Stadt. Du hast die größte Galerie von allen. Ja, dein Zug fährt vielleicht durch Manhattan und jeder sieht dein Bild. Und das ist Making Something Out of Nothing und das ist diese Selbstermächtigung, die da drin steckt. So, und man hat jetzt halt eben diesen Antrieb, Rags to Riches, etwas zu bringen, sich selbst zu verwirklichen, sichtbar zu werden, vor allem auch, das kann man, glaube ich, an den Zügen sich dann auch noch ganz gut vorstellen, präsent zu sein. Das sind Leute, was macht man bei Graffiti? Das ist Writing, man schreibt seinen Namen. Ja, man wird sichtbar, man entgeht dieser Marginalisierung. So. Und gleichzeitig, und man möchte was erreichen. Und das heißt, die Marken und das vielleicht auch finanziell, was man irgendwann erreichen kann, darum ging es ja am Anfang gar nicht. Niemand, der da war, hat sich so gedacht, okay, ich mache jetzt hier richtig Geld, weil ich mache jetzt hier so eine Blockparty. Das war jetzt nicht das allererste, was man sich dabei gedacht hat. Man dachte sich eher, ich mache eine geile Party und ich bin der coolste Dude hier auf jeden Fall und alle Frauen werden mich lieben, weil mir gehören die ganzen Boxentürme, die hier stehen und ich lege die Platten auf. Ja, um Geld ging es erstmal noch nicht, aber Produkte, Marken, sowas, das sind Trophäen, die anzeigen, wohin man es halt eben gebracht hat. Und das zeigt man dann auch. Und das nicht auf eine Art und Weise, wenn der Rapper mit dem Cognac angibt oder mit dem Mercedes-Stern auf seinem Auto, dann ist das ja nicht so wie, es ist ja kein nach unten treten. Es geht ja nicht darum zu zeigen, guck mal, was ich habe und ich bin besser als ihr, vielleicht schon, aber nicht aus der Perspektive von jemandem, keine Ahnung, der seit 5 Generationen reich ist, sondern aus der Generation von jemandem, der das auch trotzig gegenüber der Restgesellschaft kommuniziert, der sagt, ihr wolltet nie, dass ich das habe und jetzt habe ich es doch. Und das ist das Gleiche, wenn heute jemand, der, keine Ahnung, dessen Eltern aus Marokko kommen von mir aus, stolz auf seinen Mercedes AMG in Deutschland ist. Ja, das ist die gleiche Aussage dahinter. Es geht nicht darum, dann anderen mit Migrationshintergrund zu zeigen, guck mal, was ich habe und du nicht, sondern es geht darum, auch so ein bisschen trotzig halt zu sagen, keiner hat an mich geglaubt, alle haben gesagt, es klappt nicht, alle Türen waren gefühlt zu in meinem Leben und jetzt habe ich das trotzdem. Und mein Mercedes ist noch dicker als deiner, weil ich habe AMG. Ja, und das ist einfach die Bedeutung, so ein bisschen, man merkt vielleicht, ich habe mal Soziologie studiert, die dahinter steht, woher das kommt und wozu das führt, ist markenaffine Kultur. Da gibt es also Leute, die sagen nicht zwangsläufig sofort, oh, Sellout, da ist irgendwie eine Marke integriert, sondern die sagen halt eben, nein, Marken gehören mit zu unserer Kultur, wir kommunizieren damit Dinge. Es gibt ja Marken, die uns ausweisen, woran man sieht, ah, der gehört zu dieser Kultur, weil der trägt die Marke, Kleidung und nicht die andere und so weiter. Und es ist eine Kommunikation gegenüber der Gesamtgesellschaft. Und das bietet natürlich einen sehr großen Anknüpfungspunkt. Und auch dieses Rags-to-Riches-Ding, auch Unternehmertum, es gibt ja auch Leute wie eine Menge Rapper, die irgendwann auch unternehmerisch tätig geworden sind. Nicht nur ein Milliardär wie Jay-Z, an den dann vielleicht jeder denkt, sondern ganz viele. Sagen wir mal E-40. Nicht super bekannter Underground-Rapper aus der Bay Area an der Westküste. Und der hat es jetzt nicht zu dem Fame von Jay-Z gebracht, musikalisch. Aber der hat dann beispielsweise auch seine eigene Weinmarke und seinen eigenen Likör. Und der hatte mal ein Restaurant oder hat mal von irgendeiner Fastfood-Kette Restaurants in seiner Stadt dann betrieben und so weiter. Und wenn man bei Wikipedia alleine guckt, was E40s Business Ventures sind, dann findet man da so 12 verschiedene Dinger ungefähr, die der alle mal gemacht hat. Und das passt da halt rein. Das kann jetzt natürlich der Rockbassist auch machen, theoretisch. Das wäre dann so eine Nebentätigkeit, wo eins mit dem anderen gar nicht so viel zu tun hat. Aber bei dem Rapper ist das ja genau das, worüber er auch rappt. Und ne, er rappt halt eben über sich selbst und das passt halt voll in den Film und das ist kein Zufall, weil darum geht es ja, sich etwas aufzubauen und ja, also die eigene unternehmerische Tätigkeit ist dabei wichtig und ja, wie gesagt, mit Marken kommuniziert man einfach was, das sind halt Trophäen und Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte als diese Trophäen zu positionieren und zur Verfügung zu stellen und dann können sie davon halt profitieren.
Sehr spannende Übersicht, vielen Dank dafür. Was man dem Genre Rap und Hip-Hop und vielleicht auch dem einen oder anderen Artist immer gerne mal nachsagt, ist ja auch, ich sag mal, das, was du gesagt hast, totales Commitment zu den eigenen Werten, zu der eigenen Überzeugung, Rags to Riches Lifestyle und den dann entsprechend auch, wenn man das erreicht hat, eben halt auch zu präsentieren und der Welt zu beweisen, okay, ich habe hier doch etwas erreicht und schaut mal her. Ja. Jetzt ist es ja auch so, dass es, ich sag mal, auch Musik und Artist auch abseits dieser Eigenschaften auch gerne mal textlich oder inhaltlich nicht immer politisch korrekt sind, ja, um das vorsichtig zu formulieren. Das ist natürlich vielleicht auch ein Thema, worüber sich Markenverantwortliche unter Umständen auch Gedanken machen und sagen, Mensch, ist das jetzt hier für meine Marke tatsächlich das richtige Umfeld, wenn es da auch mal etwas derber zwischendurch wird? Das ist wahrscheinlich auch von Artist zu Artist unterschiedlich, aber auch das ist sicherlich ein Aufklärungsthema. Wie würdest du jemanden, der mit so einem, ich nenne es jetzt mal Vorurteil, in die Sache rangeht oder vielleicht so in das im Mindset hat, weil er vielleicht mal einen falschen Track bei seinem Sohn oder seiner Tochter gehört hat, wie würdest du den sozusagen erstmal grundsätzlich dazu abholen, was da eigentlich noch so alles hintersteckt?
Ja, ich glaube erstmal nicht, dass das Thema Brand Safety tatsächlich kritischer ist bei Hip-Hop-Kultur, als es sonst ist. Wenn man mit einem Testimonial arbeitet, verbindet man sich immer mit einzelnen Personen und sollte möglichst genau wissen, wofür steht diese Person und was macht die und hat vielleicht ein gewisses Restrisiko. Man hätte ja auch mal sagen können in der Lebensmittelindustrie, hey, ich kenne da einen total guten veganen Koch, diesen Attila Hildmann, lass uns doch mal mit dem Produkt in Rewe bringen. Oder man hätte sagen können, lass uns mal lieber mit dem Wendler arbeiten, da ist auf jeden Fall nicht so viel Risiko, wie wenn wir jetzt Capital Bra anrufen, weil der ist ja schließlich Rapper. Na, und das wäre vielleicht nach hinten losgegangen. Also das ist ja nichts, was irgendwie Gangster-Rapper exklusiv haben. Und dann ist die zweite Sache, wir reden hier ja gar nicht nur über mit Testimonials arbeiten und wir reden nicht nur über Gangster-Rap und wir reden nicht nur über Rap. Ja, sondern da drin kann man ja aussuchen und gucken, was sind die richtigen Maßnahmen. Wir reden ja eben auch über Streetwear und Sneaker und Streetart und Design und die Sprache und den Mindset. Vielleicht findet das Ganze ja auch auf eine total hintergründige Art und Weise statt. Man muss ja nicht immer Hip-Hop schreien, um Hip-Hop zu sein. Ja, das mag ja auch sein, dass sich das auf andere Art und Weise äußert. Eine von ganz, ganz vielen Möglichkeiten ist, mit Rappern zusammenzuarbeiten. Und da ist das Genre auch super breit. und da dann wieder, um ein bisschen jetzt musikjournalistisch dazu reden, die aktuelle Generation und auch die gerade jetzt kommende ist da auch tatsächlich wieder ein bisschen weniger auf Provokation und auf Gangster-Rap aus, als es zwischenzeitlich der Fall war. Ne? Und immer war es aber auch so, dass es verschiedenste Richtungen gibt, gerade wo Rap in Deutschland so groß geworden ist. Ja, und das Ding ist halt, wenn man sich mal, irgendwann entstand in den 80er Jahren Gangster-Rap in den USA. Das hatte immer auch ein politisches Element mit dabei und da hat jemand auch einfach angefangen, halt Dinge, die um ihn herum passiert sind, erst Schoolie D, der das gemacht hat in Philadelphia und dann vor allem Ice-T in Los Angeles, der angefangen hat, quasi dieses Leben, das er gesehen hat von den Gangmitgliedern um ihn herum, zu denen er auch Kontakt hatte, zu dokumentieren. Und als das einmal angefangen hat, wurde das super erfolgreich. Es ist nicht unbedingt total überraschend, denn wenn man sich mal zum Beispiel Filme oder Literatur anguckt, ist das Hauptthema gefühlt auch, wenn es nicht Liebe ist, dann Kriminalität. Also, ne, der Tatort fängt immer damit an, dass irgendjemand drauf geht. Irgendwie scheinen alle Leute das total unterhaltsam zu finden. Irgendwas muss das ja haben. Das, wo es das nicht gab, war vielleicht in der Musik. Und jetzt gab es das plötzlich doch. Eine Musikrichtung, die Kriminalität thematisiert. Entweder als sozialen Missstand bei Straßenrap, wo das aber irgendwo mit vorkommt, oder sogar glorifiziert im Gangsterrap, wo jemand selbst diese Rolle einnimmt und das halt transportiert. Und das ist einfach ein so erfolgreiches und aufsehenerregendes Genre geworden, dass es oft halt alles mögliche andere überstrahlt, dass man vielleicht vergisst, dass es auch noch andere gibt. Ja, aber in den letzten Jahren, glaube ich, kann man das auch kaum noch. Also jeder kennt Kanye West und der hat ab irgendeinem Punkt mehr Platten verkauft als 50 Cent. 50 Cent ist der Gangster-Rapper, der die Geschichte erzählt hat, ich habe früher Drogen verkauft und ich wurde angeschossen. Kanye West nicht. Kanye West designt Mode. Ne? Und hat keine Drogen verkauft und wurde nicht angeschossen, plant auch nicht angeschossen zu werden. Und in Deutschland ist es halt eben genauso breit. Also ja, es gibt Gangster-Rap, absolut. Und man kann auch mit Gangster-Rappern arbeiten. Muss man sich dann halt eben überlegen, ob das passt und wo das passt und wie das passt. Aber der Fächer an Möglichkeiten in der Hip-Hop-Kultur ist viel größer. Und das ist immer ein bisschen schade, dass es oft darauf dann halt reduziert wird. Was ich aber auch voll nachvollziehen kann, weil wenn das Bild, was man von Hip-Hop hat, nur aus, keine Ahnung, aus der Bild-Zeitung quasi stammt, dann ist es halt relativ, da die kein Musikmagazin sind, relativ gut möglich, dass das Einzige, was in der Bild-Zeitung an Rap interessiert hat, in den letzten 8 Wochen der Bushido-Prozess war. Und dann ist das Bild, was du davon hast. Und dann müssen wir halt eben deutlich machen, ja, das stimmt auch und es gibt Bushido und es gibt diesen Prozess, aber das ist halt nur ein ganz kleiner Ausschnitt und du selbst wirst ja auch wissen, dass es irgendwie die Yeezy-Sneaker gibt und dass es Kanye West gibt und dass es dieses und jenes noch gibt und dass es Tweet-Art gibt und alle diese ganzen Dinge und das alles ist das, worüber wir reden, wenn wir von Hip-Hop-Culture sprechen.
Wenn du als Experte auf die Industrie schaust, ich meine, wir haben es ein bisschen gemischt, wir haben nationale Themen besprochen, wir haben internationale Themen besprochen. Klar, durch die Verwurzelung sind wir bei den Staaten zwischendurch hängen geblieben, aber wenn wir auf den deutschsprachigen Raum schauen, ist natürlich hier der Bereich Hip-Hop gerade sozusagen erst im massentauglichen Markt angekommen oder vielleicht vor ein paar Jahren erst, was jetzt verglichen vielleicht mit anderen Ländern noch etwas kleiner ist. Aber wenn du jetzt auf diesen Markt schaust, was würdest du dir als Experte wünschen von der Werbeindustrie, wie man diesen Bereich immer auch etwas mehr auch im Werbemarkt, im Mainstream etablieren kann?
Wenn es um Werbung geht, dann natürlich mit unserem Ansatz des Cultural Marketings. Also das ist jetzt auch nicht was wir jetzt irgendwie in unserer Ausbildung gehabt haben und deshalb tragen wir das jetzt vor uns her, weil das haben wir halt gelernt, sondern das ist ja eher das Ergebnis eines Denkprozesses. Ich habe ja auch über die Vermarktung von hiphop.de, da habe ich meine ersten Erfahrungen mit dieser Welt überhaupt gemacht, aus der Perspektive. Und während man das führte halt zu immer individuelleren Maßnahmen in den letzten Jahren. Ja, irgendwann wurde Native Advertising so ein Ding und ich meine damit jetzt gar nicht die Bildchen, die irgendwie angezeigt werden als angeblich verwandte Artikel mit Clickbaiting-Headlines und Listicles dahinter, sondern einfach, dass Werbung sich authentischer und echter anfühlen sollte. Und man hat natürlich auch im Musikbereich noch viel mehr Möglichkeiten, was man machen kann und in so einem kulturellen Bereich als jetzt als Banner zu schalten, was interessant ist, aber halt eben auch nicht die einzige Maßnahme, die man irgendwie haben kann und was man gut verbinden kann in einzelnen Paketen. Und das führte dann dazu, dass wir da dann schon überlegt haben, okay, wie kann denn Werbung, die gekennzeichnet ist als Werbung, wo klar ist auch, das ist hier eine werbliche Zusammenarbeit, wie kann das denn gut rüberkommen? Und weil ja auch da schon der Gedanke war, Geld verdienen ist kein Tabu irgendwie in der Hip-Hop-Kultur. Das darf man schon. Und unser Magazin ist kostenlos. Also irgendwo muss die Kohle ja herkommen. Wir sind auch nicht öffentlich-rechtlich. Ne? Also es soll nur natürlich so sein, dass sich niemand verarscht vorkommt und dass es nicht peinlich ist und dass es irgendwie authentisch ist. Und dann haben wir angefangen, halt beispielsweise Videoformate uns zu überlegen, wie da drin Marken vorkommen können und wie die da drin eine coole Rolle und eine sinnvolle Rolle spielen können. Ja, das war so die allerersten Schritte vom Denkprozess her. Und gemeinsam mit Philipp hat es dann halt eben dann nochmal viel mehr Fahrt aufgenommen, dass wir irgendwann dazu gekommen sind zu sagen, was man machen muss, ist im Endeffekt Cultural Marketing, ist, wie ich es vorhin beschrieben habe, eine Verwurzelung, die nachhaltig ist innerhalb dieser Kultur, sodass die auch weiter wachsen kann. Es ist wichtig, dass, wie gesagt, das Langfristige, nicht so punktuell einfach nur was machen, wie ich das vorhin beschrieben habe. Ich finde immer so einen Auftritt als Enabler sehr sympathisch. Versuchen wir es nochmal mit einer Metapher. Ich bin jetzt ein bierbäuchiger 55-Jähriger. Da bin ich auf bestem Wege, dahin zu kommen eines Tages. Ein paar Jährchen habe ich noch, aber okay, also stellen wir uns diesen klischeehaften bierbäuchigen 55-Jährigen oder 58, whatever, 55-Jährigen vor, ja? Und der findet das jetzt irgendwie total interessant und spannend, was die 17-jährige Nichte macht. Wie kann der sich da jetzt irgendwie annähern und irgendwie das jetzt auch ausdrücken? Das funktioniert, glaube ich, nicht, indem er plötzlich in der jugendkulturellen Kluft, die die alle tragen, auf ihrem Geburtstag auftaucht und yo, yo, yo sagt und erwartet, dass die das alle toll finden. Wahrscheinlich wird die Nichte vor Scham im Boden versinken und dann nach 2 Jahren nicht mehr mit ihm reden. Wenn er dagegen ernsthaftes Interesse daran zeigt, was die Nichte und die Freundinnen und Freunde da alle so machen und ein paar Fragen stellt und halt zeigt, dass er das einfach super spannend und cool findet und sagt, ey, wenn ihr irgendwie mal Hilfe bei irgendwas braucht, dann bin ich auf jeden Fall am Start, ruft mich gerne an. Dann ist er am Ende der coole Onkel, der irgendwie sein wollte. Ja, dafür ist es aber falsch, daraus eine Karnevalsveranstaltung zu machen. Es ist falsch, die Marke als Hip-Hop zu verkleiden für einen Werbespot und dann zu meinen, damit hätte man die jetzt ja alle abgeholt, weil so machen die das ja auch. Wir haben jetzt dieses Wort genommen, was die immer sagen. Leider falsch ausgesprochen. So, ne? Weil das kann halt ganz schnell nach hinten losgehen und irgendwie peinlich werden. Und deshalb, als Enabler aufzutreten, bedeutet eher dann zu fragen, was kann ich denn für die Kultur tun? Was kann ich denn beitragen dazu? Wie kann ich da drin irgendwie eine sinnvolle Rolle spielen? Und das muss jetzt auch nicht nur Geld geben sein, ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass man sagt, ich bezahle euch hier den Spaß, da wird auch jeder Danke sagen. Aber vor allem natürlich auch irgendwie was, wo das, wofür die Marke steht, irgendwie Sinn macht. Ja, also welches Produkt habe ich denn? Wenn wir hier über Autos reden, okay, wo kann man denn die Autos hier einsetzen? Wo kann das denn irgendwo eine Rolle spielen? Wo kann das denn helfen? Aber generell geht es mir erstmal halt eben um diese gewisse Haltung, die, glaube ich, immer richtig ist, wenn man Teil einer Gruppe werden will. Da muss ich interessiert sein, da muss ich akzeptieren, ich bin hier gerade neu, ich komme hier neu in diese Szene rein und ich muss mich hier erstmal orientieren und ich komme nicht rein mit so einem Auftritt nach dem Motto, yo, ich bin jetzt da und ich erwarte, dass jetzt alle klatschen. Dann wird mir eventuell einfach nur schnell wieder der Weg nach draußen gezeigt. Ne? Und ja, also das ist das, was denke ich, wichtig ist. Und die Werbebranche müsste halt in der Lage sein, das dann anzubieten oder mit Leuten aus der Kultur zusammenarbeiten, um das zu machen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist mir natürlich auf 2 Arten sowieso wichtig, da es uns auch immer darum geht, dass alles, was wir machen, der Kultur etwas bringen soll. Auch sonst wäre es nicht nachhaltig, jetzt abgesehen davon, dass mir das natürlich wichtig ist, weil ich selber aus dieser Kultur komme. Alles, was wir machen, davon soll Hip-Hop-Kultur profitieren und die Menschen da drin. Und auch da liegt noch ein riesengroßer Schatz von Leuten, die vielleicht woanders bisher nicht daran mitwirken, die aber ja gezeigt haben, da ja so viel auch independent einfach im Hip-Hop gemacht wurde, was da funktioniert und was da geht. Diese ganzen Erfolge, die es gibt, die kommen ja nicht daher, dass große Companies gesagt haben, hier Kinder, wir machen euch ein Musikvideo. Sondern es funktioniert immer so, dass die Leute das selber machen. Ja, Hip-Hop ist funktioniert auch ohne große Companies. Musste das ja lernen, das so zu machen und hat das auch so gelernt. Und jetzt ist die Möglichkeit, auf Augenhöhe zu kooperieren. Ich glaube, das geht inzwischen. Aber es ist für Leute aus der Hip-Hop-Kultur immer auch den Weg, eigene Produkte aufzubauen, beispielsweise, anstatt für die Produkte anderer Leute Werbung zu machen. Gerade weil man in der Vergangenheit öfter mal vor verschlossene Türen gerannt ist. Und wenn man das so, das ist vielleicht gleich auch noch 1-2 Stories, wenn man das im Hinterkopf hat und dann mit der passenden Haltung da dran geht und dann mit Leuten aus der Szene zusammenarbeitet und dann halt feststellt, feststellt, okay, hier gibt es ja auch Videografen und Fotografen und Texter und hier gibt es Musiker und hier gibt es Tänzer und hier gibt es Designer und die verstehen halt, die sprechen diese Sprache, die wir hier auch sprechen wollen. Und wenn wir es mit denen zusammen machen, ist es kein Karneval, plus das sind wahnsinnig talentierte Menschen, die wir hier einbauen können. Wenn ich mir überlege, wie für meinen neuen BMW die Musikanlage klingen soll, warum rufe ich nicht mal bei einem Rap-Produzenten an und arbeite da gemeinsam mit dem dran? Die Beats by Dre Kopfhörer sind ja auch recht erfolgreich gelaufen, um es mal zu untertreiben. Ja, also mit solchen, diese Ansätze kann man ja auf alles Mögliche anwenden. Oder wenn Virgil Abloh beispielsweise eine G-Klasse designt mit Mercedes beispielsweise, dann sind das ja schon Schritte in diese Richtung, wo es auch um das Talent geht. Oder Virgil Abloh bei Louis Vuitton beispielsweise. Ja, das ist ja jetzt auch nicht so, wir brauchen mal ein Testimonial, sondern da ist ein fähiger Typ.
Wir sprechen gerade auch sehr viel über das Thema Education, was da zweifelsohne eine riesige Rolle in dem ganzen Consulting-Konstrukt spielen wird. Geht dieses Thema Education, was wir bisher in Richtung der Marken adressiert haben, auch Richtung der Rapper, die vielleicht selber auch umgekehrt die Brille aufsetzen müssen, um sich in die Lage einer werbetreibenden Marke hineinzuversetzen? Ist das auch ein Thema für euch, die Aufklärung in die andere Richtung?
Ja, es hat schon ein bisschen natürlich was auch mit Übersetzung zu tun in beide Richtungen, ne? Also klar, und das ist dann auch eine Rolle, die wir dann da irgendwo einnehmen. Das haben wir auch schon gemerkt bei den ersten Agenturtätigkeiten, die wir mit Manira Media, also der Company hinter hiphop.de, dann irgendwann angefangen haben, weil wir dann gemerkt haben, hey, diese Maßnahmen, die wir jetzt hier entwickelt haben, die wir da machen, die gehen natürlich theoretisch auch ohne hiphop.de. Also wir können das auch für euren YouTube-Kanal, Instagram, sonst auch da die Assets produzieren, weil ja, das ist halt gelernt, ne? So, warum soll das nur gehen, wenn da unser eigenes Logo drauf ist? Und damit hatten wir dann plötzlich angefangen, so Agenturtätigkeiten wahrzunehmen. Und da muss man natürlich dann verstehen, dass diese Kredibilität, die die Hip-Hop-Kultur irgendwo einfordert, dass die andersrum ja auch eingefordert wird und dann vielleicht was anderes
heißt. Also in der Hip-Hop-Kultur möchte man dann halt eben, dass es authentisch ist und dass es echt ist, was da gemacht wird. Die Unternehmen möchten, dass professionell gearbeitet wird, beispielsweise. Ja? Und das muss man natürlich dann zusammenbringen, weil vielleicht die Sachen in der einen Kultur anders gemacht werden als in der anderen Kultur. Kann man sich auch wie mit zwei Ländern vorstellen oder so. Da muss man als Geschäftsreisender in Japan erstmal verstehen oder in einem arabischen Land, wie funktioniert denn das hier? Wie sagt man sich denn hier guten Tag? Und was gilt als respektvoll und was gilt als respektlos? Wenn mir jemand was anbietet, sage ich dann ja, danke, oder muss ich erst dreimal ablehnen? Eins von beiden ist vielleicht super unhöflich. Ja, und das ist natürlich in beide Richtungen irgendwo so ein bisschen so. Und da ist man dann natürlich auch Mittler, wenn man halt einfach, ist ja nur eine Erfahrungssache. Es ist ja nicht so, dass man da irgendwie dumme Leute auf beiden Seiten hätte, denen man das Leben erklären muss, sondern es ist ja einfach nur eine Erfahrungssache. Ne? Du bist auch kein schlechter Mensch, wenn du nicht weißt, wie genau man sich in Japan Hallo sagt. Aber wenn ich jetzt einfach sage, ich lebe seit 15 Jahren in Japan, dann kann ich dir dabei wahrscheinlich ein bisschen helfen, dich in deinen ersten 5 Tagen zurechtzufinden. Und das ist dann im Endeffekt die Leistung, die wir zu erbringen haben.
Du hast eben auch schon von deiner Tätigkeit im Bereich hiphop.de für das eigene Magazin gesprochen. Seit wann machst du das und wie groß ist euer Team da?
Ich bin seit 15 Jahren bei hiphop.de und betreibe das seit 2012 mit Manera Media selbst. Und ich habe vor 15 Jahren tatsächlich als Praktikant angefangen. Da war ich gerade aus dem Ruhrgebiet nach Düsseldorf gekommen und wollte was mit Hip-Hop machen und wollte gerne mal Journalist werden, in jedem Fall aber irgendwann mal vom Schreiben leben können. So, das war so grob meine Vorstellung. Habe dann Sozialwissenschaften studiert, also Soziologie, Politik und Medien- und Kommunikationswissenschaften in Düsseldorf und brauchte da irgendwann ein Praktikum. Und habe dann gehört, dass der Typ, den ich da am Rheinstrand kennengelernt hatte und mit dem ich den ganzen Abend lang über Graffiti und Rap diskutiert hatte, Fu, der Gründer von hiphop.de war. Und dachte mir dann, was ist denn hiphop.de? Also Magazin im Internet, interessant. Internet, selbst das war mir nicht super vertraut damals, vor 15 Jahren. Ich bin so die letzte Generation, die es noch geschafft hat, halbwegs ohne Computer aufzuwachsen. Ja. Dann habe ich mich da beworben und habe das Praktikum bekommen. Und bin dann da geblieben, also nach ein paar Monaten dann wieder angefragt nach dem Praktikum, hey, kann ich nicht noch ab und zu mal was für euch schreiben? Und das ging dann auch und war dann da freier Mitarbeiter und irgendwann bin ich da fester Mitarbeiter geworden, bin irgendwann stellvertretender Chefredakteur geworden, der für US-Rap vor allem so ein bisschen zuständig war. Dann, als der damalige Chefredakteur Andreas Roth aufgehört hat, bin ich dann Chefredakteur geworden. Und dann war habe die ganze Zeit parallel halt mein Studium beendet und habe auch für andere Magazine und Zeitungen geschrieben, hauptsächlich über Rap. Und bin dann irgendwann, dann gab es irgendwann die Gelegenheit, mit einem eigenen Unternehmen, ein eigenes Unternehmen zu gründen und damit hiphop.de zu betreiben. Fu war immer so ein bisschen mein Mentor, was das ganze Digitale angeht und wie dieses ganze Geschäft funktioniert. Der war mittlerweile dann irgendwann auf die Kapverden ausgewandert. Inzwischen lebt er in Portugal und war dann auch mal 2-3 Jahre raus bei hiphop.de und 2012 war er dann aber auch bereit dazu, mir da unter die Arme zu greifen und das mitzumachen. Dementsprechend auch Manera Media, der Name kommt auch aus dem kapverdischen Criollo, also da ist so ein bisschen da die Gründungsgeschichte, dass da dieser Gedanke aufkam, hey, man könnte das doch auch geschäftlich noch mal alles ein bisschen anders machen. Und damit haben wir dann 2012 begonnen. Genau, seitdem mache ich das. Was war die zweite Frage?
Wie groß ist euer Team? Aber auch zwischen Shoutout, schöne Grüße an Fu, wenn er es hören sollte.
Ja, hoffe ich doch. Ja. Wenn man wieder reisen darf, kannst du ja mal in Portugal auf einen Kaffee vorbeikommen.
Das wäre ein Fest.
Muss ich auch mal wieder machen. Ja, und unser Team ist in den letzten Jahren echt extrem viel größer geworden. Jetzt sind es so um die 30. Es ist immer auch gar nicht so ganz exakt zu beantworten, weil es ja auch viele Freelancer sind, mit denen wir zusammenarbeiten. Wobei das oft nicht so ist, dass, also nahezu alle Leute, die bei uns mitarbeiten, sind auch schon voll integriert. Also die kriegen, was Transparenz angeht, sehr, sehr viel mit. Die werden in Entscheidungsprozesse mit einbezogen und spielen irgendwo dann tragende Rollen. Es ist jetzt nicht so wie das vielleicht war, wenn ich damals für Printmagazine auch zum Teil geschrieben habe, wo ich niemanden kannte, nur einen von E-Mail-Kontakt, dann habe ich da so Word-Dateien hingeschickt und dann kam am Ende irgendwo so ein Artikel raus, sondern man ist da schon integriert und irgendwie Teil des Ganzen und wir sind halt sehr stark gewachsen in den letzten Jahren. Also damals war es immer so, war es halt hauptsächlich eine Textredaktion und die hatte vielleicht 5 Leute und dann kamen irgendwann Videoleute mit dazu und dann waren es vielleicht 7, 8, 9 Leute und ja, mittlerweile ist das Ganze halt eben größer geworden, weil man einfach auch so viele Baustellen bespielt. Also man hat immer noch das Magazin, was hauptsächlich Text ist, einen großen YouTube-Kanal, Twitch dieses Jahr angefangen, TikTok dieses Jahr angefangen, Facebook, Twitter natürlich, Instagram, super wichtig auch, wir machen einen Podcast. So, das sind also ganz verschiedene Dinge und dann kommt die ganze Vermarktung dazu, wo ich ja schon gesagt habe, dass man da sehr viel selber auch macht, weil es sonst oft gar nicht so funktioniert, weil es auch nur dann richtig authentisch wird und ne, das ist ja all das, was hinterher auch zu The Ambition geführt hat und dann gibt es immer mehr Projektmanagement, was zu tun ist, plus Agenturtätigkeiten, die man macht und so werden es dann halt auch mehr und mehr Leute.
Ja, erzähl gerne auch nochmal so ein bisschen was zu euren Social-Media-Präsenzen. Seid ihr ja auch unterwegs, jetzt, inhaltlich spielt er ja nicht irgendwie eine Musikrezension, sondern er geht in die Szene, in den Lifestyle mit rein. Natürlich, wenn es eine Album- oder Release-Ankündigung gibt, dann nimmt man die sozusagen mit. Aber eigentlich steht im Vordergrund bei euch im Magazin eigentlich der Mensch, der Künstler, das Drumherum, wofür sie stehen. Auf welchen Channels seid ihr da noch unterwegs mit den Content-Formaten und wo seid ihr am erfolgreichsten?
Schwer zu sagen auch. Also ja, das, was du gesagt hast, stimmt auf jeden Fall. Wir möchten halt auch so die Kultur abbilden und deshalb ist es auf jeden Fall mehr als beispielsweise dann nur, also wir haben natürlich schon einen starken Rap-Schwerpunkt auch bei hiphop.de, aber es ist mehr als jetzt nur über die reine Musik zu sprechen. Ja, es gibt ja in Rap-Musik auch immer wahnsinnig viele Inhalte. Rap hat einfach auch mal eine Menge Text und Rapper haben viel zu sagen und all das kommt da drin vor und über Kultur haben wir jetzt auch schon viel gesprochen. Da gehört dann halt eben auch die anderen Bereiche dazu. Das heißt, wir haben auch viel über Sneaker und über Streetwear beispielsweise oder Street Art kommt mal rein oder auch Tanzsachen. Und das alles findet, ja auch da, also wir versuchen jede Plattform immer so zu bespielen, wie sie halt funktioniert. Auch da, ähnlich wie man das vielleicht mit einer Kultur tun sollte, müssen wir uns dann erstmal fragen, wie funktioniert denn TikTok und wie könnten wir denn darauf stattfinden und wie passt das denn zusammen? Ne? Und da kann hiphop.de auf TikTok kann schon anders sein als hiphop.de auf Facebook. Es muss aber immer noch so sein, dass falls es Menschen gibt, die beides benutzen, dass die nicht das Gefühl haben, hä, was ist das denn? Es ist das gleiche Logo, aber ansonsten erkenne ich es nicht wieder. Ne? Das ist, glaube ich, für jede Marke die Aufgabe dabei. Und gerade wenn man auf ganz vielen verschiedenen Plattformen unterwegs ist und jetzt gerade würde man sich vielleicht fragen, wie finde ich auf Clubhouse statt? Oder fragt sich das halt, ne? Ist ja normal. Und deshalb irgendwo ist es gleich und irgendwo ist es auch immer wieder ein bisschen anders und ein bisschen angepasst. Wo wir am erfolgreichsten sind, was am wichtigsten sind, im Moment würde ich vielleicht sagen Instagram. Da gehen wir gerade so auf die 400.000 Subscriber zu und das ist eigentlich das, was so, auch wenn man jetzt vor kurzem da mal auf 2020 zurückgeguckt hat, was da irgendwo das Erfolgreichste war, ne? Was natürlich auch super, super wichtig für uns ist, ist YouTube. Seit 2013 sind wir da erfolgreich, präsent sind wir da noch ein bisschen länger. 2013 ging es langsam so richtig ab und Bewegtbild, Video hat eine sehr, sehr große Auswirkung dann so auf die Marke. Ja, also mit den Moderatoren, die man da hat, wie beispielsweise Roos, der dann super bekannt geworden ist und so, das prägt natürlich auch einfach die Marke. Ja, und an dem ganzen Aufstieg, den wir da hinlegen konnten nach der Gründung von Manera Media, als wir gesagt haben, hey, wir haben ja auch den sportlichen Wettbewerbsanspruch, der in Hip-Hop-Kultur ja auch drin steckt, wenn wir schon ein Hip-Hop-Magazin machen, dann bitte auch das Erfolgreichste. Und da war YouTube ein Schlüssel und beispielsweise der Beitrag von Roos sehr, sehr wichtig. Als Moderator mit seiner Show Was los und dem ganzen riesengroßen Erfolg, den er dann hingelegt hat, der ja dann irgendwann auch so über Hip-Hop-Kultur hinausging, indem er auch Leute wie Jan Böhmermann beispielsweise interviewt hat, der da, glaube ich, sogar sein nach der ganzen Erdogan-Nummer sein erstes Interview gegeben hat. Und so, ja, oder ich glaube, sein Interview mit Arafat Abu-Shaka, ich wüsste keins auf YouTube, das mehr Klicks hat als Roos Interview mit Arafat Abu-Shaka. Kann man noch mal gucken, aber mir ist kein größeres deutschsprachiges Interview bekannt, ja, von den Klicks her einfach. Und dementsprechend kann man sich vorstellen, dass das natürlich auch super wichtig war in den ganzen letzten Jahren für uns. Und sonst, jede Plattform spielt ja irgendwo eine andere Rolle. Die eine ist immer noch, kriegt man natürlich viele Leser aufs Magazin durch Facebook, was zwischenzeitlich im Facebook-Zeitalter so, da ging es nur um Facebook. Jetzt geht es nicht mehr nur um Facebook, aber natürlich ist für die Website auch immer noch Facebook wichtig. Und für die Zukunft ist vielleicht aber auch TikTok wichtig. Und auch Twitch ist total spannend. Und was war nochmal mit Clubhouse? Also da wird es dann halt irgendwie schwer zu beantworten, ne? Wo man jetzt am erfolgreichsten ist und was jetzt der Erfolg ist, der gerade am meisten wert ist auch einfach. Ob es die neuen Follower bei TikTok sind oder die von Facebook, die seit 2015 dabei sind.
Sehr spannend. Also das ist auch durchaus etwas, was jedem sofort auffällt, wenn man sich ein bisschen mehr mit euch beschäftigt als Medium, wie vernetzt diese Dinge immer alle miteinander sind. Du hast es eben schon selber gesagt. Ihr habt, ich sag mal, selber auch schon sozusagen die Stars in den eigenen Reihen. Ich meine, jeder, der in Deutschland sich in irgendeiner Form mit Hip-Hop auseinandersetzt oder beschäftigt, kommt an dich, an Roos oder an Aria faktisch schon gar nicht mehr vorbei. Parallel gibt es dann, ich sag mal, auch diese Quervernetzung, dass auch mal ein Roos Lee bei einem Rapper wie Motrip in einem Nummer 1-Hit auftaucht, der dann von euch mitproduziert wurde. Also die Klaviatur ist unfassbar breit und irgendwo dazwischen ist noch so dieses ominöse Digital-Marketing, was da immer irgendwie mitschwingt. Wenn du so ein bisschen, ich sag mal, eure Vermarktung beschreiben würdest, Wie würde sich da euer Mix sozusagen zusammensetzen? Kann man das überhaupt so beschreiben, dass man sagt, klassischerweise, keine Ahnung, 10% Banner, 20% Content oder Editorial-Vermarktung und dann nochmal eine Produktion oder Rapper-Kooperation?
Die Zahl ist zwar auch spannend, die kann ich dir aber gerade aus dem Kopf gar nicht so ganz genau sagen, wie sich das im Umsatz, im Durchschnitt dann eigentlich so abspielt. Das kann ich auch nur so grob schätzen. Die Display-Vermarktung ist auf jeden Fall nach wie vor auch wichtig, ja. Dann gibt es die Einnahmen, die man von YouTube bekommt, die auch irgendwo wichtig sind. Die waren vor 2017, aber auch mal einfach generell höher, also vom effektiven TKP her, ja, von dem, was einfach am Ende herauskommt, das unabhängig von der zweiten Zahl in der Gleichung, nämlich wie viel Views man da einfach generiert. Und also das Wichtigste sind dann eigentlich die individuellen Dinge und individuellen Pakete und die können halt auch unterschiedlich aussehen. Also im Winter haben wir dann die Hip-Hop.de Awards und dann versuchen wir da auf eine gute Art und Weise Sponsoren einzubinden, die da mit einer Rolle spielen. Oder wir entwickeln halt eben ein Format gemeinsam mit einer Marke. Oder es ist vielleicht ein Editorial, was stattfindet im Magazin, wo aber dann auch Instagram-Posts dazukommen. Also Instagram ist einfach ein Bestandteil von ganz, ganz vielen verschiedenen Sachen. Auf Twitch haben wir halt viel, gerade im ersten Lockdown 2020 haben wir dann angefangen, auf Twitch Vollgas zu geben und da ganz viel zu machen. Und dann hat man da eben wieder geguckt, wie kann man da jetzt auch Marken wieder mit reinbringen, was auf Twitch auch super gut geht. Da hat man sogar ganz, ganz viele Möglichkeiten dann auch gefunden, die auch da wieder authentisch funktionieren. Auch da muss man lernen, wie funktioniert eigentlich Twitch. Da muss man nicht nur Hip-Hop-Kultur können, sondern auch Twitch-Kultur irgendwie können. Und dann, ja, also das ist eigentlich das für mich auch das Spannendste und was am meisten im Fokus steht. Und das hat immer einen individuellen Mix von verschiedenen Maßnahmen, die dann Sinn machen auf verschiedenen Plattformen.
Ja, vielen lieben Dank für die Übersicht, für die spannenden Einblicke. Jetzt so zum Abschluss aus der Situation heraus. Vor kurzem, gestern, wurde die Verlängerung des Lockdowns bekannt gegeben. Viele Dinge für die Zukunft sind unklar. Für Künstler brechen natürlich irgendwo auch Einnahmequellen durch ausgefallene Konzerte, Tourneen teilweise auch weg. Bestimmt, wie du schon selber gesagt hast, gibt es da viele andere unterschiedliche Bereiche, wo sich Künstler eben halt auch mit aufstellen und in Position bringen. Aber ja, mit diesem schweren Blick auf die Glaskugel, wie siehst du das Jahr 2021 für Hip-Hop und Rap allgemein?
Ja, große Frage auch für die ganze Hip-Hop-Kultur. Da wird es natürlich auch wieder so sein, dass es in ganz verschiedenen Bereichen unterschiedlich ist. Also da könnte man wahrscheinlich dann jetzt auch länger über, keine Ahnung, die Auswirkungen von Covid-19 auf den Sneakermarkt. Ja, sind dann auch wieder andere vielleicht als auf das Magazin hiphop.de oder halt auf Musiker. Ne? Und jeder hat natürlich, wie in jeder Branche, gibt es gewisse Sachen, die nicht gehen. Dann auch, ja. Es gibt neue Chancen vielleicht, wie beispielsweise, wenn man sich dann so auf Twitch stürzt, wie wir das gemacht haben, oder wenn man sieht, welche erfolgreichen Kampagnen und Aktionen es da beispielsweise auch auf TikTok geht. Wir waren da beispielsweise an einer Kampagne, die Butter gemacht hat mit Kentucky Fried Chicken, beteiligt, wo es um Tanz ging auf TikTok. Und wie gesagt, Hip-Hop-Tanz, ne, auch ganz wichtiges Ding, womit wir ganz, ganz, ganz oft arbeiten, auch gerade zusammen mit Marken. Also da gibt es dann immer auch mal Chancen und Sachen, die gerade besonders gut funktionieren. Clubhouse wäre vielleicht auch nicht so ein Hype, wenn nicht gerade auch noch ein Lockdown wäre und so. Und auf der anderen Seite kann der Rapper beispielsweise nicht auftreten. Und dann gibt es manche, die leben sowieso größtenteils von Streaming-Einnahmen, da ist das vielleicht nicht ganz so dramatisch. Und andere, für die ist halt eben das Live-Geschäft super, super wichtig. Denen fallen dann plötzlich 50 Auftritte in einem Jahr weg. Und die waren alle irgendwie gut bezahlt. Okay. Ne? Wie kriegt man das halt irgendwie kompensiert und wie kann man damit klarkommen? Das kann natürlich Leute vor Probleme stellen. Oder was bei uns schwer ist, sind dann halt zum Beispiel, oder 2020 voll schwer war, ich hoffe, wir kriegen 2021 dann auch noch besser hin, die Videoproduktion. Die Lage ändert sich andauernd, die Auflagen ändern sich andauernd und immer wieder muss man neu überlegen. Ja, und dann wurden diverse Drehs halt abgesagt, weil es bei irgendjemand im Umfeld einen positiven Fall gab und man dann gesagt hat, ja, nee, dann jetzt mal lieber nicht, ne? Oder weil jemand tatsächlich krank geworden ist, bei uns glücklicherweise nicht, aber es war mal einmal bei meinem Manager von einem Künstler, den wir eingeladen hatten. Und man überlegt sich halt eben immer wieder, wie können wir überhaupt drehen, wie viele Leute können da sein, Masken tragen, macht man jetzt noch Schnelltests vorher, macht das in der Woche Sinn, man plant ja vielleicht auch, man dreht 2-3 Wochen vorher und bis dahin hat sich dann wieder irgendwas geändert und das hat man dann im Jahr 2020 dann irgendwann schon gemerkt, als es einfach contentmäßig dann dünn wurde und man sich dachte, okay, wo sind denn die ganzen Videos zum Veröffentlichen? Ja, 3 Monate Lockdown, wo sind die Videos? Ne? Und das ist halt eine Aufgabe für uns dann einfach gerade in der Videoproduktion. Das ist leichter bei Text und bei Social Media beispielsweise, weil es da nicht so nötig ist, dass viele Leute irgendwie an einem Ort zusammenkommen und ein bisschen schwieriger in der Videoproduktion. Aber ja, so generell, sorry, nochmal genau, weil du auch meintest, wie ich das Jahr 2021 für Hip-Hop sehe. Das sind ja jetzt 2 verschiedene Entwicklungen. Auf der einen Seite ist es alles ein bisschen schwierig, auch wirtschaftlich schwierig und so weiter wegen Covid, was sich aber nicht komplett auch bei uns ausgewirkt hat. Also am Anfang wurden auch Sachen abgesagt. Wir sind beteiligt an der BeatCon, Kongress für Musikproduzenten. Den konnten wir jetzt 2020 nicht umsetzen wie geplant, logischerweise, und müssen gucken, wann wir das wie halt eben wieder machen können. Ne, da gibt es diese Sachen. Insgesamt ist es aber nicht so, dass uns sämtliche Budgets zusammengestrichen wurden. Und da, glaube ich, spielt uns auch noch mit in die Karten, dass halt eben parallel andersrum ist bei Hip-Hop halt steil bergauf geht und es da super läuft und auch nicht abzusehen ist, dass sich das gerade ändert, weil es auf sehr breiten Beinen inzwischen steht. Die erste Generation, die mit Hip-Hop-Kultur in Deutschland, die aufgebaut hat, ist aus der Generation X und die verstehen diese Sprache dann irgendwo auch noch und dann geht es weiter über die Millennials und ist selbst in der die jetzt gerade ganz jungen, die scheinbar Generation Alpha genannt werden, die wachsen gerade in einer Welt auf, wo halt eben Sneaker und Rapmusik und alles irgendwo allgegenwärtig ist. Ja, 42% der Generation Z identifizieren sich mit Hip-Hop und kaufen bevorzugt Marken mit entsprechender DNA, hat man die Boston Consulting Group gemeinsam mit High Snobiety rausgefunden. Das heißt, das ist da sehr breit und sehr stabil aufgestellt. Da hat Covid-19 nichts daran geändert und es ist ein Thema, was in Deutschland immer größer und größer und größer wird. Und da diese zwei Sachen parallel passieren, ist meine Prognose auch für 2021 komplett positiv. Wenn wir da nicht so viel Selbstvertrauen hätten, hätten wir auch nicht gesagt, dass wir jetzt mitten im was weiß ich, wievielten Lockdown irgendwie eine Consulting Company für Hip-Hop-Culture gründen müssten. Ne? Und wir haben aber bisher auch gemerkt, bei allen Gesprächen und sonst was, dass das absolut der genau richtige Zeitpunkt ist, weil das jetzt gebraucht wird und weil alle sagen, ja, stimmt. Warum hat das eigentlich vorher noch keiner gemacht? Ne? Und das, sowas hat man ja in jeder Branche dann auch. Da gibt es ja, Covid-19 ist halt auch nicht alles. So, es ist ein großer Einflussfaktor, aber zum Glück wird unser Leben auch noch von anderen Dingen bestimmt.
Ein Glück, du hast es gut formuliert. Vielen lieben Dank. Hip-Hop ist auf dem Vormarsch und es wird weiterhin sehr, sehr spannend bleiben, wie sich das Thema eben halt auch mehr und mehr im Werbemarkt manifestiert. Vielen Dank für deine Übersicht, für deine Einschätzung. Viel Erfolg für den Company-Start mit The Ambition. Zum Schluss vielleicht noch eine Mini-Zugabe, eine persönliche Frage. Dein Künstler-Geheimtipp für die nächsten Monate aus dem Genre Hip-Hop und Rap?
Wow, schwierige Frage. Würde ich am liebsten meine Redaktion fragen. Die sind auch noch mal ein paar Jahre jünger. Ich habe mir zuletzt habe ich das neue Kid Cudi-Album gehört und war davon sehr begeistert. Das ist aber jetzt auch nicht unbedingt ein Geheimtipp. Aber bei US-Rap würde ich dann einfach Kid Cudi sagen. Wenn es ein Geheimtipp sein soll, der deutschsprachig ist, gab es, glaube ich, gerade ein neues Album von Yin Kalle. Und der ist auf jeden Fall noch auf Geheimtipp Ebene unterwegs. Vielleicht was für Freunde von Rin beispielsweise. Rin dürfte man ja kennen, auch sehr erfolgreicher deutschsprachiger Artist und definitiv auch ein Tipp. Yin Kalle ist eher so Teil dieser New Wave von neuen Artists, die es gerade in Deutschland gibt, zu denen vielleicht auch Pashanim gehören oder Simba oder BHZ. Und bei denen auf jeden Fall mal reinhören. Ich bin mir relativ sicher, dass von denen, die ich gerade genannt habe, ein paar Leute auch in 3 Jahren komplett allgegenwärtig sein werden.
Vielen lieben Dank. Alles bitte auschecken plus auf The Ambition vorbeischauen und natürlich auch hiphop.de. Wer in irgendeiner Form hier Ansätze sieht für seine Marke oder sich einfach nur für das Thema interessiert, wird hier auf jeden Fall sehr viel Input mitbekommen. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Danke, Tobias, dass du dabei warst und bleib jung und bis bald.
Danke auch von meiner Seite. Bye, bye.
Der Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollten.